In der heutigen Podcast-Folge begrüßen wir den Marketing-Experten und dreifachen Bestseller-Autor Roger Ranke. Wir sprechen unter anderem mit Roger über das Thema Verkauf, natürlich über seinen sehr beeindruckenden Werdegang und wie du als Selbstständiger heutzutage mehr Umsatz machen kannst. Viel Spaß beim Zuhören dieser spannenden Folge.
Das muss ich vielleicht ganz kurz erzählen, und zwar von ganz Anfang. Ich habe als 17-Jähriger mit meinem besten Freund damals eine Blind-Date-Agentur gegründet. Also wir wirklich, das war ja noch vor Zeitalter Internets, haben wir wirklich den, ich muss im Nachhinein sagen, den Mut aufgebracht, sowas zu machen. Ehrlicherweise war es aber damals auch ein bisschen so, weil wir uns selber vermittelt haben. Wir waren 17. Und das lief aber so gut. Und ich hatte damals mehr oder weniger die Mütze des Sales und des Vertriebes und des Marketings auf und habe damals auch verstanden, wie Marketing funktioniert. 2 Jahre später, also als 19-Jähriger, haben wir das dann verkauft. Da waren wir auch durchgedatet. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du was Richtiges und jetzt machst du was, wo du Geld verdienst. Und wo verdient man Geld? In der Finanzbranche, in der Geldbranche. Und habe dann tatsächlich als 19-Jähriger die Firma Strategie Aktiengesellschaft gegründet. Und jetzt gebe ich ehrlich zu, so aus diesem ersten Wahnsinn als 17-Jähriger habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt macht aber schon was Ordentliches, was Solides, und das war es auch. Das muss ich gleich dazu sagen. Es war zwar damals die Zeit der Strukturvertriebe, aber wir waren wirklich ein feiner, guter, starker, solider Vertrieb mit am Schluss dann, oder also so in der Blütezeit des Unternehmens, mit 55 Beratern, 21 Innendienstlern, 55 Außendienstlern auf 6 Standorten verteilt in Deutschland. Das war schon richtig gut. Ich bin ja dann auch Jungunternehmer des Jahres geworden, habe mehrere Auszeichnungen bekommen und habe dann eben auch einen Oscar bekommen. Es gibt einen Oscar für den Mittelstand. Und als ich dann die Firma verkauft habe, bin ich ein Jahr auf Weltreise gewesen, und auf dieser Weltreise hat mich dann der Verlag, der Gabler Verlag, gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte, weil ich Oscar-Preisträger bin. Und so ist dann das allererste Buch entstanden, das Oscar-Prinzip. Und als ich dann wieder zurückkam von der Weltreise, wusste ich noch nicht, was ich mache, ob ich was mache und so weiter. Und dann hat das L von MLP, also von dem Finanzdienstleister MLP, der Herr Lautenschläger, der hat mich dann angefragt über die Assistenz, ob ich nicht mal einen Vortrag halten möchte über Empfehlungsmarketing. Er wusste, dass ich das damals mit meiner Firma ganz gut hinbekommen habe, und wurde durch das Buch auf mich aufmerksam. Und dann haben die mich ganz dekadent einfliegen lassen zu einem Vortrag mit 280 Geschäftsstellenleitern. Und dann habe ich da meinen ersten Vortrag gehalten über Empfehlungsmarketing. Und ja, ein Buch bringt Buchungen, vielleicht so als Randnotiz. Und das ist das, warum ich da heute stehe, wo ich stehe, weil sich das dann so immer weiterentwickelt hat.
Wir gehen natürlich noch die einzelnen Stationen im Podcast jetzt gleich durch. Wir sind jetzt schon mittendrin. Hol uns doch mal ab, warum überhaupt Unternehmertum? Also war das damals mit dieser Blind-Dating-Geschichte wirklich so, dass ihr gesagt habt, hey, damit knüpfen wir quasi oder lösen wir quasi noch ein eigenes Problem, was wir als 2 junge Männer haben, und du bist dann so ein bisschen reingerutscht in die Selbstständigkeit und Unternehmertum, oder war das schon immer so, dass du gesagt hast, ich möchte was Eigenes erschaffen eigentlich?
Nee, tatsächlich eingerutscht. Also das war als 17-Jähriger wirklich die Naivität, das war erstmal nur Gaudi, das war erstmal nur witzig, das war erstmal nur, aber dass es dann funktioniert und dass man, wenn man einzelne Dinge justiert, mehr Anfragen generiert. All das habe ich da mehr oder weniger, ohne dass ich darauf vorbereitet war oder dass ich es erwartet hätte, habe ich da gelernt. Und da ist es wahrscheinlich so insgeheim entstanden, der Gedanke, nee, wenn, dann mache ich schon was ganz Eigenes, was ja dann 2 Jahre später, als ich dann die Firma Strategie, immerhin, das war ja eine kleine Aktiengesellschaft, was da dann ja auch geglückt ist.
Was war der Hintergrund bei der Strategie AG? Wie habt ihr das damals aufgebaut? Weil ihr habt ja auch damit, ich habe es mir jetzt nicht notiert, aber ihr habt ja auch damit, ich glaube, den Preis Junges Unternehmen glaube ich,
genau, war's. Genau. Junges Unternehmen, Mutmacher vom Bayerischen Fernsehen, Jungunternehmer des Jahres wurde ich und vor allem Oscar-Preisträger. Also es gibt den Oscar für den Mittelstand. Das war ja ein kleines mittelständisches Unternehmen. Das war die höchste Auszeichnung. Deswegen auch das erste Buch, das Oscar-Prinzip. Ja. Also auch da hatte ich wieder war ebenfalls wieder mit einem Freund gegründet, mit einem Rechtsanwalt. Der hat dann die ganzen Verträge zu den Gesellschaften und das alles gemacht und die Kooperationsverträge und das ganze Beraterhaftungsthema sozusagen sich angenommen. Und ich hatte auch da wieder die Mütze des Vertriebes und des Marketings auf. Und wir hatten den gehobenen Privatkunden und den haben wir ordentlich beraten. Jetzt kann man sich fragen, wie macht es ein 19-Jähriger? Ganz einfach, indem ich mit der Zwei-Stopp-Strategie gefahren bin. Im ersten Gespräch habe ich erstmal nur die Kundensituation aufgenommen und bis zum zweiten Gespräch habe ich mich eingeschossen und zwar so richtig auf höchstem Niveau. Jetzt könnte man zwar sagen, hätte der Kunde selber auch machen können, ja, aber dafür hat er weder die Zeit noch die Muße gehabt. Ich bin Autodidakt, ich habe dann wirklich mich nur so gut eingeschossen, dass ich glaube, auf den Kunden oder diesen einen Kunden immer viel besser beraten habe als einer, der studiert hat oder der sich da vorher sehr viel Ausbildung angeeignet hat, weil ich es auf den Punkt gebracht habe sozusagen. Und das hat tatsächlich extrem gut, wirklich extrem gut funktioniert. Und daraus ist ja der Vorläufer des Empfehlungsmarketings entstanden, das heute natürlich anders ausschaut. Aber so kam ich ja dann später, als ich dann Verkaufstrainer wurde, auch zum Thema Kundengewinnung. Kundengewinnung am Anfang erst auf Empfehlungsbasis und heute ist es eine Kombination ja mit Online-Marketing, also Empfehlungsmarketing, Online-Marketing.
Mhm. Und das hast du von 92 bis 2001, habt ihr die Firma geführt und danach hast du verkauft. Warum habt ihr damals verkauft?
Das lag an mir. Ich war ja 30. Ich hatte als 30-Jähriger eine Gürtelrose und einen Gehörsturz, was in dem Alter ungewöhnlich war. Und das lag einfach dran, mein Arbeitspensum. Ich also hatte wirklich einen harten Tag, einen vollen Tag, einen komprimierten Tag und das 7 Tage die Woche. Und das hat mir mein Körper einfach quittiert. Und der Arzt hat gesagt, Herr Rankel, also das ist ungewöhnlich. Das gibt's normal nicht. Das sind Anzeichen in der Form, wie er selber als Arzt noch nie erlebt hat. Und genauso jetzt in der Nachbetrachtung cool, wie ich damals die Firma gegründet habe, habe ich dann gesagt, gut, dann verkauf mal. Es war ehrlicherweise auch ein bisschen die Zeit, wo Maschmeyer und Co. für Firmen viel Geld bezahlt haben. Ich habe nicht an Maschmeyer verkauft. Das wollten meine Leute nicht, weil wir kein Strukturvertrieb waren. Aber ich sage nur, so aus der Erinnerung kann sich dann der ein oder andere vielleicht noch besinnen. Das war schon die Zeit, da konnte man für einen Vertrieb schon auch ein bisschen Geld verlangen. Und so habe ich das relativ gut verkaufen können.
Und danach bist du ja auf Weltreise gegangen.
Ne? Genau. Bisschen Leben nachholen, das war so ein bisschen so, ich habe so viel gearbeitet, war so im Tunnel, ich meine, als von 20 bis 30, also in dieser Lebensspanne, wo man eigentlich viel reist, viel Leben entdeckt, viel Party macht, war ich im Fokus und ich habe dann über die Weltreise einfach das Leben nachgeholt, habe andere Kulturen, Menschen beobachtet, habe einfach aufgesogen.
Das heißt, die Weltreise hast du aus den Gründen herausgemacht, dass du bewusst gesagt hast, okay, jetzt habe ich auch die Chance, also ich habe jetzt das Kapital oder das nötige Kleingeld, um das zu machen und auch die Zeit jetzt hat. Dann natürlich sicherlich auch dieses Thema mit der Krankheit, die dann kam, die sicherlich auch dazu geführt hat, zu sagen, gut, jetzt schaue ich mir mal ein bisschen was anderes an. Normalerweise ist es ja so, dass wenn Menschen so eine Weltreise machen, jetzt warst du dann 30, das heißt, du warst auch wahrscheinlich schon ein bisschen offener und hast schon gewisse Dinge anders gesehen als jetzt vielleicht noch mit 20, dass das natürlich auch was mit den Menschen macht. War das bei dir auch so, dass du dann über vieles nachgedacht hast, wie willst du weiter jetzt dein Leben gestalten? Weil du hast ja dann direkt danach die Speaker-Karriere und Verkaufstrainer-Karriere gestartet.
Genau. Also ehrlicherweise, auf der gesamten Reise habe ich nicht überlegt, was machst du als nächstes. Das lag aber daran, dass ich davor die 10 Jahre immer überlegt hat, was machst du als nächstes? Was ist dein nächstes Ziel? Und wenn man 10 Jahre so brutal an Zielen arbeitet und immer getrieben ist und der Körper einem das quittiert, da habe ich gesagt, nee, jetzt machst du es ganz anders. Jetzt legst du mal dein Leben ins Leben und denkst nicht an morgen. Und sagen wir mal, dann war ich irgendwo in Brasilien auf der Weltreise und ich wusste dann nicht, bleibe ich morgen oder die nächste Woche oder nächsten Monat noch da oder geht's weiter nach Argentinien oder nach Nordamerika. Und dieses ins Leben legen, das hat mir eigentlich sehr, sehr gut getan, mal keinen Plan zu haben, bewusst keinen Plan zu haben. Und deswegen wusste ich auch nicht, ob und was ich überhaupt mache. Also ich habe das wirklich in dieser Weltreise mir nicht überlegt. Der Impuls kam danach, als der Herr Lautenschläger mich gebucht hat. Ich vor 280 Geschäftsstellenleitern eben meinen ersten Vortrag gehalten habe und gemerkt habe, die Leute finden es gut, ich kann denen Nutzen stiften und mir liegt's irgendwie. Und daraus, also nach der Reise daraus, habe ich dann überlegt, Mensch, das kannst du öfter machen. Mir wurde es aber dann auch leicht gemacht, weil mich MLP gleich für 10 Zwei-Tage-Seminare gebucht hatte. Also hatte ich ja schon meine ersten 20 Tage. Und auch noch mich weiterempfohlen hat an SAP, die sind auch in Waldorf-Wiesloch. Und durch SAP kam ich zu Microsoft. Also ich bin ja auch bei Nicht-Finanzdienstleistern sehr gut positioniert und Microsoft ist ja bis heute mein größter Kunde. Und so bin ich schon im ersten Jahr als Verkaufstrainer eigentlich ziemlich, nicht ganz, aber ziemlich ausgebucht gewesen. Und ein Jahr später hatte ich dann schon die Überbuchung, die ich bis heute habe. Also ich habe immer ein bisschen mehr Anfrage, als ich eigentlich annehmen kann.
Ich habe bei dir bei LinkedIn und auch auf deiner Seite und sowas gelesen, dass du im Schnitt so 150 Vorträge im Jahr hältst, über genau, 30.000 Kunden, genau. Über 30.000 genau, Leute damit erreichst. Mittlerweile, ich meine, da gehen wir jetzt gleich noch drauf ein, Speaker des Jahres. Du hast mittlerweile laut Wikipedia 8 Bücher geschrieben, Bestsellerbücher. Du veranstaltest Bootcamps mittlerweile für Kunden, wenn es ums Thema Verkaufen geht. Wo fangen wir da an? Also ich meine vom jemanden, der die Strategie AG gegründet hat, zu jemanden, der dann auch Bücher schreibt, der dann Vorträge hält, das ist ja schon eine Reise. Ne? Wie kam das zustande?
Ist logisch. Also ich bin in der Strategie der gewesen, der das Thema Neukundengewinnung, auch Partnergewinnung einfach kannte und konnte. Und im Grunde habe ich einfach danach dann nicht mehr in der Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet, sondern an der Branche und habe anderen Vertrieben gezeigt, wie es geht. Früher war das eher der Verkaufstrainer, dieses Speaker, auch der Begriff, den kannte man da nicht. Das hat sich erst so ein bisschen dahin entwickelt und meine Gruppen waren immer größer. Also ganz am Anfang war meine Gruppengröße normal 20, 30 Leute. Ich war bei irgendeinem Vertrieb, bei irgendeiner Bank, bei irgendeiner Versicherungsgesellschaft und habe da eine für mich kleinere Gruppe geschult, einen Tag lang. Ja. Und irgendwann wurden die Veranstaltungen immer größer. Dann war ich mal auf dem Hauptseminar oder auf der Jahresauftaktveranstaltung. Und so wurde ich dann mehr oder weniger der Speaker. Und auf die 150 Jahre, das ist das, was vom Pensum her so am besten ist, von der Reiserei, von der Energie, von dem, dass es sich gut anfühlt, hat auch den Vorteil, dass ich dadurch einfach auch weiß, also das kriege ich hin, das fühlt sich für mich gut an. Und die 150 Tage mache ich schon seit vielen Jahren so. Und Gott sei Dank würde ich aber so 200, 220, 230 Tage verkauft bekommen. Also das meinte ich vorhin mit, ich habe immer so einen leichten Überschuss. Ja. So, und aber noch ganz kurz, wenn man dann weiß, wie man Kunden gewinnt, wie man sich positioniert, wie man in die Sichtbarkeit kommt, dann kann man auch nicht nur freie Vermittler oder Makler oder Berater oder Banker, sondern auch andere Branchen schulen und bedienen, weil die Psychologie, die dahinter steht, ist eigentlich immer die gleiche. Und das habe ich relativ schnell gemacht, dass ich dann auch ganz bewusst in anderen Branchen aktiv war, so wie vorhin gesagt, durch Microsoft, die IT, auch in der Automobilindustrie, in der Pharmaindustrie mache ich sehr viel. Und das tut auch ganz gut. Und manchmal ist es auch schön, ich kriege einen Impuls aus der Branche, kann in die Assekuranzahlen bringen oder umgekehrt. Also das ist eigentlich auch für mich und für die Branche eine ganz wertvolle Geschichte.
Ja, das glaube ich, wenn man dann natürlich gewisse Dinge auch verbinden kann miteinander, wo jeder dann auch davon profitieren kann. Hol uns gerne mal ein bisschen ab, wenn es um deine Bücher geht. Das erste Buch hat ja darauf resultiert, dass du diesen Oscar damals erhalten hast für das mittelständische Unternehmen. Wie war das dann gefolgt von den anderen Büchern, die du veröffentlicht hast?
Also witzigerweise, weil du gerade sagtest, 8, Wikipedia ist da anscheinend hinten nach 13 Bücher sind es, 3 davon
13,
sind
okay.
Ja, 13 Bücher. Das nächste war dann schon gleich das hieß Endlich Empfehlungen, mein Empfehlungsbuch ist auch Bestseller geworden, auch in der Schweiz Bestseller geworden und wurde sogar ins Chinesische übersetzt. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Der Gabler, es war auch nochmal Gabler, danach bin ich ja beim Gabal gewesen, aber Gabler Verlag hat es tatsächlich auch in China verlegt. Also auf alle Fälle war das zweite dann schon spezifischer eben auf Kundengewinnung und in dieser Philosophie Kundengewinnung, Umsatzsteigerungen, eins der Bücher heißt ja die Geheimnisse der Umsatzverdoppler, bin ich bis heute letztendlich geblieben.
Hast du gewusst, dass die meisten Makler in den ersten 12 Monaten scheitern? Der Grund, es fehlt an Struktur, effektiver Akquise und Markenaufbau. Deshalb haben mein Geschäftspartner Max und ich ein exklusives 1:1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Wir helfen dir, schnell Umsätze zu generieren, Kostenfallen zu vermeiden und deine Marke professionell aufzubauen. Stehst du vor der Herausforderung, dein eigenes Immobilienbüro zu gründen oder dein erstes Team aufzubauen? Dann besuche uns auf www.maklercoach.com und buche ein unverbindliches Erstgespräch. So war jetzt nur aus Interesse, weil ich glaube, die meisten, die zuhören, haben jetzt noch kein Buch veröffentlicht. Du hast gerade gesagt, der Verlag hat es dann auch in China veröffentlicht, hat's übersetzt. Mhm. Das heißt, das hast du jetzt als Autor nicht in der Hand, sondern der Verlag entscheidet, hey, wir machen das oder wir machen das nicht. Ne? Das verstehe ich.
Ja, ist tatsächlich das Ganze interessant. Wenn du ein Verlagsbuch machst, dann hast du den Vorteil, du bist in jeder Buchhandlung. Also ich bin dann jedes Mal ein halbes, dreiviertel Jahr mit meinem Buch in Deutschland, Österreich, Schweiz, in jeder Buchhandlung. Und ein Buch, wie vorhin schon gesagt, bringt ja Buchungen. Aber du bist ein bisschen Beifahrer. In der Regel ist es so, der Verlag bestimmt beispielsweise den Preis. Mhm. Schon mal wichtig zu wissen. Der Verlag bestimmt in der Regel auch das Cover, bis hin zu, wenn die sagen, die wollen nach China gehen, dann gehen die nach China, was ja dich nicht stört. Du kriegst ja dann deine Tantiemen, was übrigens beim Verlagsbuch nicht viel ist. Mhm. Wenn du jetzt nicht über einen Verlag gehst, sondern selber das Buch machst, dann kannst du alles selber bestimmen, selber auch preisen, ja, also was darf das Buch kosten, stehst aber halt in keiner Buchhandlung, musst selber das Marketing machen und das ist natürlich dann eine andere Nummer, als wenn du wirklich offiziell überall auch auf der Buchmesse präsent bist, das ist dann nochmal was anderes. Und jetzt bei meinem nächsten Buch, es ist tatsächlich dann das 14. Buch und übrigens auch so von der ganzen Vorbereitung, von der Expertise, glaube ich, wird es mein Bestes, vielleicht auch das Letzte, ich weiß es nicht. Das Buch machen wir erst so, dass ich erst ein halbes Jahr es für mich und für meine Kunden standalone habe, das gibt es dann nur bei mir. Und erst nächstes Jahr im Frühjahr kommt es dann in die Buchhandlungen. Das ist aber jetzt ein Renommee, das man hat, wenn man ein paar Bücher schon veröffentlicht hat, dass man so, ich nenne es mal positiv, so Schweinedeals dann mit dem Verlag ausmachen kann.
Okay, da bin ich sehr gespannt. Wenn du hast gesagt, Frühjahr nächstes Jahr, wenn dann das Buch rauskommt und dann ist Wikipedia hoffentlich auch wieder auf dem neuesten Stand, was genau, die Anzahl der Bücher angeht.
Okay. Wie gesagt, bei mir ist es ja schon ab November, Dezember dann
ja.
Eine Website zu haben.
Verfügbar, okay. Ich habe mir die Frage notiert am Anfang, warum Verkauf? Ich glaube, wenn man dir jetzt zugehört hat, die letzten Minuten, ist es selbsterklärend. Warum Verkauf? Weil du natürlich schon immer irgendwo aus dem Verkauf kommst.
Ne? Gar nichts anderes.
Was zeichnet einen guten Verkäufer aus, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, ein guter Verkäufer darf erstmal gar nicht wirken wie ein guter Verkäufer. Sondern er muss echt sein, er muss authentisch sein, der darf auch nicht zu perfekt sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Zeiten, wo der Verkäufer das Dauergrinsen im Gesicht hatte, die bunte Krawatte und immer dem Kunden nach dem Mund geredet hat, das will ja keiner, sondern es gibt einen schönen Grundlagensatz. Verkäufer suchen Kunden, aber Kunden suchen Experten. Und ein Experte ist, wie er ist, der ist authentisch. Der sagt auch mal nein, der Experte hat auch eine Meinung, der Experte ist auch mal unbequem und all das ist eigentlich das, was den wahren Verkäufer ausmacht, dass er sehr bei sich ist. Und wenn ich beim Kunden Bedarf, Absicht, Qualifikation sehe, dann ist es meine Pflicht, ihm das sehr, sehr deutlich zu sagen oder dann auch das Ding zu verkaufen.
Jetzt hast du so viele Jahre Erfahrung, so viele Jahre unterschiedlichste Bereiche auch trainiert und kennengelernt. Du hast vorhin Microsoft angesprochen, du hast SAP angesprochen. Wenn man sich auf deiner Website das anschaut, du hast die größten Finanzvertriebe auch als deine Kunden. Ich glaube, da habe ich vorhin in der Vorbereitung gesehen, 8 der 10 größten Finanzvertriebe sind unter anderem deine Kunden. Wie würdest du denn sagen, unterscheiden sich die Branchen voneinander? Weil gerade natürlich in Deutschland, also so nehmen das ja die meisten immer wahr, hat das Thema Verkaufen irgendwie immer noch so ein bisschen ein negatives Image. Also nehmen es die meisten zumindest wahr, auch wenn ich jetzt hier einen Podcast-Gast habe. Und du hast gerade gesagt, der Kunde sucht ja keinen Verkäufer, sondern Experte. Wie nimmst du vielleicht auch die Entwicklung wahr, seitdem du angefangen hast zu heute?
Also ich finde es nicht mehr so schlimm, heute zu sagen, man ist Verkäufer. Ich glaube, das war mal noch schlimmer. Aber ja, ein bisschen halt da noch was mit und ich glaube, das bleibt auch immer. Ich denke aber auch, das ist in anderen Ländern oder auch in Amerika. Da wenn einer sagt, ich bin Top-Closer, dann wird auch der andere zusammenzucken, oh, der will mir jetzt was verkaufen. Also das ist jetzt nicht bei uns so viel schlechter als woanders, würde ich sagen. Also auf den Teil der Frage erstmal.
Okay, dann nimmt man das vielleicht auch hier immer ein bisschen anders wahr.
Der Deutsche macht sich ja eh immer schlechter und auf der anderen Gartenseite ist das Gras viel grüner. Also von dem her, nein, wir haben Top-Verkäufer, wir haben tolle Marketer, wir haben auch tolle Online-Marketer, wir sind gut aufgestellt, finde ich.
Mhm. Sehr, sehr schön. Wenn du das so wahrnimmst und wenn das auch von dir als Experte so wahrgenommen wird, ist es natürlich auch motivierend, weil ich glaube, viele, die auch zuhören, wenn ich auch immer mal wieder Nachrichten bekomme, viele haben da so im Hinterkopf, hey, ich will kein Verkäufer sein.
Naja, aber ich gebe dir vielleicht ein Beispiel ganz kurz oder den Zuhörern. Meine ehemalige Assistentin ist BU geworden, berufsunfähig geworden. Die hatte in beiden Augen eine Glaskörperabsplitterung. Und ich sagte ihr, Gott sei Dank, und ich habe oft mit ihr darüber gesprochen, Gott sei Dank hat jemand aus eurem Berufsstand, ein Vermittler, ihr eine BU verkauft, wirklich verkauft. Sie selber hat damals die Notwendigkeit einer BU gar nicht so gesehen. Also so oberflächlich, ja, braucht man, aber nicht so, und das kostet auch noch Geld und das kostet sogar noch viel Geld. Und er hat es ihr wohl ganz gut verkauft zu einer Zeit, wo sie das gar nicht so wollte, aber sie hat es gemacht und er hat es ganz gut gemacht. Und Gott sei Dank, er hat sie vor dem finanziellen Wahnsinn bewahrt. Und das, glaube ich, das muss uns bewusst sein, dass gerade die Finanzdienstleistungsbranche durch das, dass sie so aktiv und erfolgreich ist, auch Gutes tut. Leider kommen ja gerade durch die Medien immer nur die negativen Beispiele. Da hat einer irgendeine, was weiß ich, Goldmine, die es gar nicht gibt, in Chile verkauft oder so ein Scheiß. Aber diese Dinge, die wirklich jemanden vor etwas bewahrt haben, die gut waren, die sinnvoll waren, die werden ja gar nicht kommuniziert. Und ich bin der festen Überzeugung, ohne euren Berufsstand kann man weder sich selber absichern, noch eine Familie gründen, noch irgendwie eine Firma führen, noch irgendwas machen. Ich glaube, das muss einem viel, viel, viel bewusster werden, dass das, was ihr da macht, nicht nur Verkauf ist und am Schluss habe ich eine Provision, sondern das ist Verkauf und der andere ist besser aufgestellt. Mein Kunde ist abgesichert, mein Kunde ist vor der Altersarmut geschützt, etc. pp. Und das, glaube ich, das darf gern in die Köpfe der Makler wieder ein bisschen mehr rein.
Ich glaube, da sprichst du was an. Das geht ja uns Immobilienmaklern genauso wie den Versicherungsmaklern, wie den Finanzvertrieblern, dass wir natürlich alle in der Wahrnehmung zumindest nicht so positiv angesehen werden. Aber wenn ich mir anschaue, wenn wir Kunden das Objekt vermitteln, sowohl Käufer wie Verkäufer, wenn ich jetzt unsere Kooperationspartner nehme aus dem Versicherungsbereich, aus dem Finanzbereich, der Kunde, der am Ende abschließt, also der wirklich kauft, der ist in der Regel, klar, es gibt immer mal positiv, mal negativ, aber der ist zufrieden. Aber daher, wo das Image herrührt, sind meistens die Leute, die nur beraten werden, die gar nicht zum Abschluss kommen, die gar nicht den ganzen Prozess kennen können.
Ja. Vielleicht, wenn ich noch eins sagen darf, als Immobilienmakler. Schau mal, wir leben, wir arbeiten, wir kommunizieren in Immobilien. Wir kommen in eine Immobilie zur Welt und wahrscheinlich ist dann der letzte Gang auch irgendwie oder die letzte Salbung auch in einer Immobilie. Also ohne den Berufsstand des Maklers würde das, wo wir unser Leben verbringen, ja auch irgendwie gar nicht so richtig funktionieren. Also das ist so notwendig. Von dem her, glaube ich, muss da ein anderes Mindset wieder her, dass der Makler, egal welcher Makler, furchtbar wichtig ist. Punkt. Also es gibt zwei Dinge im Leben, die sind ganz besonders wichtig, Finanzen und Gesundheit. Der Arzt hat die Reputation, aber Finanzen, und da gehört natürlich die Immobilie dazu, egal zum Eigenbedarf, zur Kapitalanlage, aber auch die anderen Finanzdinge, ein Leben ohne Finanzen ist gar nicht möglich. Was bringt es dir, wenn du gesund bist, aber kein Geld oder kein Dach über dem Kopf? Das, glaube ich, muss uns bewusst sein.
Mhm. Stimme ich dir zu, genau so ist es, ja. Wie nimmst du deine eigene Branche wahr? Also die Verkaufstrainerbranche, die Speakerbranche. Ich meine, das ist ja auch in den letzten Jahren, zumindest in der Wahrnehmung, ist es ja deutlich nach oben gegangen. viel, viel mehr in den Medien, auch viel mehr, das ist jetzt absolut positiv gemeint, viel mehr auch im Mainstream drin, ne, dieses Thema Coachings, dieses Thema Weiterbildungsseminare. Wie nimmst du da die Entwicklung wahr und wie hast du das auch immer weiter aufgebaut?
Also ich bin ja gestartet mit 5, 6 anderen Sales Speakern. Wir waren ja auch sozusagen die Sales Master. Ich weiß nicht, wer das vielleicht noch kennt. Das waren die 5 Verkaufstrainer in Deutschland. Und ich bin der Einzige geblieben, als der im B2B-Geschäft sozusagen weiter geblieben ist. Also, weil so kompliziert ausgedrückt. Was will ich damit sagen? Die anderen haben alle das Feld gewechselt und haben durch Großveranstaltungen, also beispielsweise der Dirk, der Kräuter, hat ja dann die Vertriebsoffensive gemacht und hat auf den Großveranstaltungen, die relativ günstiger waren, dann seine Tickets verkauft für die Masterclass und so weiter. Also ist ein sogenanntes B2C-Geschäft übergewechselt. Ich bin immer B2B geblieben. Deswegen habe ich so eine hohe Auslastung mit 150 Vorträgen im Jahr. Deswegen werde ich von den ganzen Vertrieben, Banken, Gesellschaften, Maklern, auch Immobilienunternehmen gebucht. Und das ist schon mal die eine Änderung, dass es, glaube ich, fast keine gibt wie mich, der typischerweise auf irgendeiner Jahresauftakttagung spricht als Salesmensch. Da gibt es wenige. Und das Zweite ist, ja, du hast recht, es sind viel mehr in den Markt gedrungen, aber es in meiner Wahrnehmung ist keiner wirklich oben an der Spitze. Es gibt wahnsinnig viele, also die das Quantitative hat zugenommen, aber das Qualitative, da wüsste ich jetzt nicht, wer irgendwie auf höchstem Niveau, also von dem her habe ich Gott sei Dank so ein bisschen eine Standalone-Position, mit der es mir eigentlich ganz gut geht.
Das glaube ich. Das habe ich ja auch so in der Recherche und in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch gesehen, dass das, glaube ich, mehr als gut läuft und auch mehr als professionell läuft. Ich glaube, darüber brauchen wir ja nicht reden. Das ist, glaube ich, jedem klar, der dich kennt und der dir auch heute hier zuhört. Aber das war spannend, jetzt auch mal aus deiner Perspektive das zu sehen, wie das damals gestartet ist. Du hast gesagt, so 5, 6 Leute. Jetzt hast du natürlich dir Kräuter angesprochen unter anderem und hast natürlich aber gesagt, hey, du bist schon immer im B2B-Bereich geblieben. Ne? Mhm. Und das, was ich meinte, dann so in diesen Mainstream reinzukommen, natürlich viel über Social Media, über YouTube und alles, was du natürlich auch par excellence präsentierst, wo dich natürlich auch Leute verfolgen können, die jetzt vielleicht nicht im B2B-Bereich sind, sondern die einfach sagen, ich habe Interesse.
Das ist dann mein Bootcamp, das hattest du vorhin schon angesprochen. Also der Einzelne, der mich jetzt nicht für seine Firma, für seine Abteilung buchen kann, der kommt zu mir ins Bootcamp, 3 Tage in Kitzbühel, ist auf meiner Website drauf. Bombe. Also da geht es darum, wie findest du deine Positionierung, wie kommst du in die Sichtbarkeit, wie gewinnst du Kunden, wie machst du mehr Umsatz. Also alles, was im Marketing und im Sales relevant ist, wird da komprimiert in 3 Tagen besprochen und danach ist eigentlich das Leistungsversprechen, deinen Umsatz zu verdoppeln. Mhm.
Genau, das habe ich noch hier auf dem Zettel, das Thema Bootcamp in Kitzbühel, was du gerade auch angesprochen hast, was auch auf der Homepage ist. Das heißt, ich verstehe es richtig, wenn ich jetzt Selbstständiger bin oder vielleicht auch natürlich Unternehmer mit schon Angestellten und alles und will mich da anders positionieren, will was übers Verkaufen lernen, dann ist das Thema Bootcamp bei dir eigentlich das Richtige.
Perfekt, also wirklich, das ist wirklich komprimiert, wirklich das, was wirklich relevant ist, also Fälle von außen vorgelassen, sondern das, was du wirklich wissen musst, wie tickt der Kunde, wie ist die Verkaufspsychologie, wie baust du dein digitales Schaufenster, egal ob die Website oder auch Social Media, so auf, dass das irgendwie nach was ausschaut, dass das da draußen auch angenommen wird. Wie gesagt, wie wirst du dann deine Positionierung finden und der Beste deiner Nische werden? Wie kommst du in deiner Zielgruppe auch in die Sichtbarkeit? All das, was gerade relevant ist, wird da besprochen und bis jetzt jeder sagt, Mist, ich habe auch viele, die schon 2, 3 Mal besucht haben und auch 2, 3 Mal ihre Umsätze verdoppelt haben. Also das ist sau stark für mich auch immer ein Highlight, weil ein normaler Vortrag oder Seminar, da gehst du danach aus dem Auge, aus dem Sinn und hier bleibst dran und entwickelst das für dein Business so weit weiter, bis es steht und danach, yippie, bist einmal tipptopp aufgestellt, dann stimmt der gesamte Workflow.
Und das ist gemeinsam mit deinem Team? Also hast du dann andere Experten aus deinem Team noch mit dabei?
Also oder? Ich mache es tatsächlich selber und okay. überwiegend alleine, aber ich habe natürlich mein Team dabei, die dann auch am Rande nochmal, wenn es um ganz spezielle Dinge geht, dann auch nochmal dementsprechend dem einzelnen Teilnehmer. Und das ist auch der Vorteil, das war ja nicht in der Seminarzeit zusammen ist, sondern davor, danach ja auch ein bisschen rumspinnt und sich austauscht. Und da sind die dann auch, werden die dann auch oft mit involviert letztendlich.
Ja, weil gerade du hast es ja angesprochen, Thema Instagram, Thema Social Media generell, wie baue ich das auf? Also genau. kann Aber ich mir schon vorstellen.
Sagen, Fabian, auch der zum Beispiel damit hadert, ja, findet auch einen Weg, dass es sagt, positioniere mich und gewinne neue Kunden, aber mache es in meinem Style, ohne dass ich mich da jetzt verbiegen muss und mich aufhören muss wie eine 13-jährige TikTokerin. Und das ist das Schöne, jeder kriegt, so wie er tickt, seine Lösung.
Das ist ja das, was ich gerade meinte. Also wenn ich mir Bootcamp, wenn ich das jetzt höre, stelle ich es mir genauso vor. Ihr schließt euch, übertrieben gesagt, ihr schließt euch quasi drei Tage ein und dann wird dran gearbeitet und am Ende steht quasi die Strategie für jeden Einzelnen im Individuellen. Und dann geht es ans Umsetzen von jemandem.
Ne? Genau, ganz genau. Ja.
Du schreibst auch relativ häufig, hast es auch gerade angesprochen, wenn jemand da rausgeht, natürlich klar, die Umsetzung liegt immer bei einem selbst. Das ist ja logisch, die Verantwortung, das Ganze auch anzuwenden, liegt immer bei einem selbst. Machen viele Kunden von dir deutlich, deutlich mehr Umsatz. Ich meine, das ist ja auch das Ziel davon. Hast du mal jetzt gerade gesprochen für uns Makler? Wie gesagt, die Community des Makler-Podcasts ist gezielt auf Immobilienmakler eher ausgerichtet. Hast du mal so Tipps, wie kann ich denn mehr Umsatz machen in meinem Alltag? Ist natürlich sehr individuell, das ist mir vollkommen klar. Aber wie würdest du das angehen?
Ich wäre jetzt einen Tipp und der knallt dann durch. Das ist, das muss man, glaube ich, verstehen, eine Kombination. Aber ich gebe dir eine Kombination als Beispiel. Ein Makler, in dem Fall kein Immobilienmakler, sondern ein Finanzmakler, hat sich spezialisiert, also das ist seine Positionierung, als der Finanz- und zwar der Online-Finanzberater für Mediziner. Okay? Der Online-Finanzberater für Mediziner. Der hat ein Video aufgenommen, das ist sozusagen sein Vehikel, auch darüber werden wir dann im Bootcamp ordentlich sprechen, indem er sich kurz vorstellt, mein Name ist Jakob und ich bin der Finanzmakler, und zwar der Online-Finanzmakler für Mediziner. Warum für Mediziner? Und jetzt kann er sympathisch, wie er ist, sagen, weil ich selber mit einer niedergelassenen Ärztin verheiratet bin und seit jeher die Belange von Ärzten kenne. Und warum online? Weil sie als Arzt wahrscheinlich wenig Zeit haben. So, dieses Video ist 38 Sekunden lang in einer Arztpraxis aufgenommen. Er kommt da sehr, sehr sympathisch rüber. Jetzt kommt's. Dieses Video haben wir jetzt ausgespielt für ein Gesamtbudget von 450 Euro in Köln an niedergelassene Ärzte, sodass jeder niedergelassene Arzt in Köln den Jörg 4,5 Mal im Schnitt wahrgenommen hat. Also wir haben ihn für ein Budget von 450 Euro in die Sichtbarkeit gebracht. Jetzt hat er ja schon viele Ärzte als Kunden. Und jetzt haben wir das Ganze noch mit Empfehlungsmarketing kombiniert. Arzt kennt Arzt. Wenn der Arzt zufrieden war, hat er sich mit dem Arzt im Servicetermin zusammengesetzt. Er sagt, Herr Kunde, Hand aufs Herz, wie geht's Ihnen mit mir mit der Beratung? Würden Sie sagen, das Ganze ist empfehlenswert? Jawohl, wunderbar. Dann würden Sie mich freuen, das auch Sie mich weiterempfehlen. Und das am besten an andere Ärzte, weil darauf habe ich mich spezialisiert. Schicken Sie denen am besten dieses Video, das Sie ja schon kennen, und sagen, schau mal, das ist mein Berater, mach da mal einen Kennenlerntermin aus. Was passiert? Der Arzt schickt dann andere Ärzte, mit denen er befreundet ist, das Video und sagt, schau mal, das ist mein Berater, das ist der Jörg Wobbel, den kann ich dir empfehlen, mach da mal einen Kennenlerntermin aus. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Die sagen, oft auch nur innerlich, ach, den kenne ich doch. Ach, mein Bekannter ist auch bei dem Kunde. Ach, dann setze ich mich mit dem mal zusammen. Der Jörg kann sich vor Anfragen nicht retten. Also der ist so brutal gut gesetzt in Köln, in einer Wahnsinnsklientel. Und das Beispiel, glaube ich, bringt, das ist jetzt nicht nur eine Sache, sondern es ist eine Kombination aus vielen. Die ist auch für keinen der Zuhörer wahrscheinlich jetzt kopierbar. Das muss man auch verstehen. Das ist jetzt so einmalig und so genauso müssen wir jeden einzelnen Fall anschauen. Wie geht's bei dir? Und bei dir geht's vielleicht dann jeweils ganz anders. Und das glaube ich, ist der Unterschied. Und deswegen gibt es nicht die eine Antwort oder den einen Satz und mit dem mache ich dann mehr Umsatz. Das wäre unseriös, das wäre komisch. Das ist wie wenn du einen Arzt fragst, wie kriege ich das jetzt mit meinen Nierenkoliken hin? Nee, das ist mehr. Das ist einmal gescheit lösen und dann geht die Kiste. Und so muss man halt als Finanzdienstleister sich einmal damit auseinandersetzen und das mal alles verstehen und für sich passend machen. Und dann ist der Erfolg den kannst du nicht, das geht, also das, ich werde auch oft gefragt, wenn ich von null starten würde, ich glaube, ich wäre Ende des Jahres, würde schon reinrauschen. Wenn man weiß, wie es geht, dann geht es auch.
Sehr schön, sehr schöne Antwort. Kann ich verstehen, weil es ist halt sehr, 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 sehr individuell natürlich immer Markt, Zustand, Kundensituation, derjenige, der es natürlich verbreitet, der Verkäufer ist. Verstehe ich, ja. Du hältst jetzt jährlich so viele Vorträge, bist dann wahrscheinlich natürlich auch viel unterwegs. Ich denke mal, der ein oder andere wird wahrscheinlich auch mittlerweile vielleicht sogar remote passieren. Das kann vielleicht sein. Wie hast du das die letzten Jahre über wirklich auch geschafft, dass du so fit bist? Also wenn ich mir dich anschaue, wenn ich mir deine Bilder und sowas anschaue, deine YouTube-Auftritte, du scheinst echt sehr, sehr fit zu sein. Sowohl geistig natürlich als auch sehr erfolgreich als auch körperlich. Das ist ja auch gerade für uns jüngere Unternehmer, jüngere Selbstständige, wo man versucht, so eine Balance zu finden. Wie kriege ich alles unter einen Hut? Wie schafft man das?
Ich glaube, indem ich nur halb so viel rumscrolle auf Instagram oder TikTok wie die meisten, aber das Wertvolle umsetze. Also jetzt sagst du, ich wirke ganz fit oder gesund. Ein bisschen achte ich halt dann auch schon auf meine Ernährung. Ein bisschen Sport mache ich. Ja, ein bisschen dies, ein bisschen jenes. Ich bin keiner, der in irgendwelchen Extremen lebt. Sehr viele haben so ein Extrem, aber dafür lassen sie alles andere so ein bisschen auch schleifen. Sondern ich versuche es sehr ausgewogen zu machen. Es ist ein spießiges, langweiliges Wort, aber genauso wie auch die Ernährung ausgewogen ist, sollten ein paar andere Dinge auch ausgewogen sein. Und jetzt blöd gesagt, wenn ich irgendwie den ganzen Tag wenig irgendwie gelaufen bin, sondern ich war nur oben auf der Bühne gestanden oder im Flieger gesessen oder im Zug oder im Mietwagen oder wo auch immer, ja, dann schaue ich, dass ich halt danach noch irgendwie am Abend noch eine schöne Runde spazieren gehe oder so. Ja, also das ist für mich Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit und ich glaube, dadurch bin ich auch relativ ausgeglichen, bin auch relativ fit. Es ist auch so, dass ich mir immer Auszeiten nehme, also dass ich bin zwar viel unterwegs, aber ich lege dann das Handy weg oder sortiere mich dann im Kopf und habe dann ein schönes Sinnbild im Kopf immer für mich gehabt. Der Muskel wächst natürlich, wenn du ihn reizt. Aber wirklich wachsen, das haben die wenigsten auf dem Schirm, wächst er eigentlich, wenn du schläfst, nämlich im Ruhezustand. Also du musst ihn reizen und dann Ruhe geben. Und das, glaube ich, muss man schaffen, dass man einfach anschiebt, aber dann auch mal wieder Ruhe gibt. Anschiebt, aber auch mal wieder Ruhe gibt. Und beides natürlich richtig machen. Wenn du anschiebst, dann richtig anschieben, also das Richtige richtig machen. Und wenn es Ruhe gibt, dann auch mal wirklich Ruhe geben und nicht so vermeintlich Ruhe. Und das, glaube ich, diese Kombination, das ist für mich die wahre, echte Work-Life-Balance.
Okay. Lieber Roger, das war sehr, sehr intensiv. Aber sehr viele Insights. Also wir hatten vorher über die Zeit gesprochen, jetzt sind wir ein bisschen drunter, aber ich würde es genauso alles stehen lassen, weil alles prägnant auf den Punkt gebracht. Vielen, vielen, vielen Dank für die Insights. Ich bin sehr gespannt auf dein Buch, auf das 14. Buch, was dann erscheint. Und ich werde mich auf jeden Fall mal mit dem Thema Bootcamp befassen. Und sicherlich würde ich mich freuen, wenn wir uns auch mal persönlich sehen. Ich danke dir sehr für die Insights, für deine Zeit.
Fabian, vielen Dank zurück, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Alles Gute.
Ebenso.